Ja, damit begrüße ich euch ganz herzlich zum öffentlichen Teil unserer 47. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Wir haben nur einen Tagesordnungspunkt, Top Nummer 2. Das sind die Interpretationsaktivitäten. Und ja, ihr habt es, denke ich, in der Kamera noch gesehen. Wir haben ja auch ein buntes Potpourri an, sagen wir mal, Projektständen zu diversesten Themen, einen ganzen Blumenstrauß an IFRS 18 mit den verschiedensten Updates. Wir haben ein paar TADs, ein paar ADs und ein paar, wo noch nichts Konkretes da ist, aber ich denke, eine ganze Reihe an IC-Befassung, und insofern wollen wir uns dem jetzt aktuell nochmal widmen, auch mit dem Bezug zur Kommentierungsfrist dann Anfang Februar für einige der Themen. Ihr habt's gelesen. Ja, und im Übrigen weiß ich jetzt auch gar nicht, egal, du hast das rumgeschickt, ich habe das gar nicht mehr abschließend verfolgt. Die IC-Sitzung im Februar, die ist jetzt gecancelt, oder wie ist da der Stand? Ja.
Sie ist verschwunden, ja.
Sie ist verschwunden, ja.
von der Foundation-Seite, ja. Ohne Notiz, und die nächste planmäßig ist dann erst wieder im März.
Ja. Gut, na, vielleicht brauchen Sie noch ein bisschen mehr Zeit, das eine oder andere dann da zusammenzutragen. Ich wäre davon ausgegangen, die Sachen, die wir jetzt aktuell noch bis in wenigen Wochen betexten können, die wären da ohnehin noch nicht Thema gewesen, aber sei es drum. Ja, also insofern denke ich, können wir uns jetzt ganz entspannt unserem einzigen Tagesordnungspunkt heute widmen. Und Jan, weiß nicht, willst du den ersten Aufschlag machen? Dann übergebe ich gerne erstmal an dich.
Ja, ich gebe gern kurz mal wieder, denn immerhin haben wir uns ja mit diesem Thema in der letzten Sitzung auch schon befasst. Also wie du angesprochen hast, es gibt konkret 5 vorläufige Entscheidungen. Davon hatten wir die ersten 3 gemäß der Liste bzw. Covernote ja schon besprochen. Und es wäre, glaube ich, gut, wenn wir dann heute mit der 4. und 5. weitermachen. Und außerdem sollten wir unbedingt auch über die endgültige Entscheidung sprechen. Auch da geht es ja ausschließlich um IFRS 18, und deswegen ist das, also ich sag mal, dringlich und ist ja auch hoch diskutiert. Und dann kann ich gerne zum Schluss noch mal kurz ansprechen, was da bei den endgültigen Entscheidungen zu 2 IFRS 9 Themen besprochen wurde. Wobei ich gleich vorweg sagen kann, da ist nichts Spektakuläres dabei gewesen. Ja, und damit würde ich gleich wieder an dich, Ilka, übergeben, denn du kannst uns ja besser ins Thema einführen als ich.
Gerne. Ja, die eine Agenda-Entscheidung oder die eine vorläufige Agenda-Entscheidung, die wir bislang noch nicht diskutiert haben, beschäftigt sich auch mit IFRS 18. Und da ging es um den Ausweis von Steuern und anderen Abgaben oder Charges, die nicht im Anwendungsbereich von IFRS 12 sind, also keine Ertragssteuern sind in der G&V unter IFRS 18. Die konkrete Fragestellung, mit der sich das IFRS IC an der Stelle befasst hat, war die Frage, ob solche Steuern, die keine Ertragssteuern im Sinne von IFRS 12 sind, A, in der Kategorie Ertragssteuern im Sinne von IFRS 18 ausgewiesen werden dürfen, und oder ob B sogar innerhalb eines Postens der Ertragssteuern heißt, also Ertragssteueraufwand oder Ertragssteuerertrag, ausgewiesen werden darf. Es gab jetzt keinen konkreten Sachverhalt, keine konkrete Steuerart, der dem Ganzen zugrunde lag. Hintergrund ist der, dass die Foundation im Rahmen ihrer Horizon Scanning Activities festgestellt hat, dass 2 frühere Agenda-Entscheidungen, die auch Gegenstand der Updates zu IFRS 18 waren, dass es scheinbar doch ein uneinheitliches Vorgehen in der Praxis gibt, wie solche Steuern, die keine Ertragssteuern im Sinne von IFRS 12 sind, in der Praxis ausgewiesen werden, und dass es tatsächlich in der Praxis scheinbar Fälle gibt, in denen solche Steuern doch tatsächlich innerhalb des Postens Ertragssteueraufwand ausgewiesen werden. Und der Rückschluss, den die Foundation an der Stelle für sich getroffen hatte, war, dass diese beiden vorherigen Agenda-Entscheidungen Entscheidung vielleicht in der Praxis als sehr eng und nur auf den konkreten Anwendungsfall, die konkrete Frage beschränkt gelesen werden. Und vor diesem Hintergrund hatte der ISB dann selbst das IFSIC beauftragt, sich mit dieser grundsätzlichen Fragestellung des Ausweises von Steuern, die keine Ertragssteuern im Sinne von ES 12 sind, in der G&V nach IFRS 18 zu befassen. Das hat das IFRIC getan und wenig überraschend festgestellt, dass eben diese Steuern, die keine Ertragssteuern sind, weder innerhalb der Kategorie Ertragssteuern noch innerhalb eines Postens Ertragssteueraufwand ausgewiesen werden dürfen. In der Sitzung wurde auch noch ferner andiskutiert. Es kamen natürlich prompt sofort einige Praxisfälle zur Sprache aus einigen Jurisdiktionen von Steuern, wie sie dann halt, wo sie dann auszuweisen sind. Auf diese konkrete Frage, wo denn dann, wenn nicht innerhalb von Steuern, nimmt die vorläufige Agendaentscheidung keinen Bezug, lässt das offen und stellt lediglich klar, nicht innerhalb des Postens Ertragssteuern beziehungsweise nicht innerhalb der Kategorie Ertragssteuern im Sinne von IFRS 18. Ja, und das ist im Kurzen, im Kern das Ergebnis der IC-Befassung. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen?
Nachvollziehbar, finde ich.
Hast du mal ein Beispiel, was gefragt wurde an Steuern, wo Unternehmen gesagt haben, wo sollen wir sie denn dann ausweisen?
Also in der Sitzung wurde beispielsweise eine Bankenabgabe aus Südafrika diskutiert, die keine Ertragssteuern darstellen, wo man sich sehr sträuben würde, in der Praxis die dann innerhalb von Operating zu zeigen, was bislang wohl in der Praxis anders gelöst wird, dass man es irgendwie dann rauszieht oder dann Operating vor diesen Steuern zeigt. Das war jetzt so ein Fall, der in der Sitzung ad hoc diskutiert wurde. Die beiden vorherigen Agenda-Entscheidungen, es wird diskutierten einmal die Frage einer Steuer, die auf Basis einer Tonnagekapazität basiert ist, also quasi mengenabhängige und nicht auf Ergebnis vor Steuern, also Ertragsgrößen basierende Steuerarten. In der Sitzung wurden auch so hybride Steuern, die mal so sein können. Also wenn es jetzt mal, also higher off oder so irgendwie justiert ist, entweder das höhere aus einer auf einer Ergebnisgröße oder eben auf einer Mengenkapazität basierenden, dann kann so eine Natur auch mal wechseln. Und was das IC aber in der Sitzung auch noch festgestellt hatte, war, im Prinzip ist die Unschärfe, die es hier gibt, oder das eigentliche Problem ist die Frage des Anwendungsbereiches von IS 12, eben bei solchen hybriden Steuern. Und die originäre Frage eben, also der Kern des Übels eben dann aus der Frage kommt, ist etwas eine Ertragssteuer im Sinne von IS 12 oder nicht? Und dementsprechend dann auch der Ausweis als Ertragssteuern oder nicht Ertragssteuern. Das ist jetzt vielleicht so die Couleur von Sachverhalten, über die man hier spricht.
Ja gut, weil man ja auch häufig über Themen steuert aus dem Bereich Withholding Tax, wo man sich ja dann auch überlegt, wenn ich die nicht anrechnen kann im Konzern, auf der Konzernmutter, was ja auch häufig vorkommt, was ist denn damit? Das würde ich dann schon als Ertragssteuer sehen, weil letztendlich wird der Ertrag besteuert. Der Abfluss der Gewinne sozusagen, aber es ist ja letztendlich ein Ertrag, der da besteuert wird. Solche Themen sind nämlich dann in der Regel, also gerne kann mir da jemand widersprechen, ich bin da jetzt nicht der Tiefste im IFRS, aber das sind gerade die Themen, die dann, ich sag mal, Probleme machen. Okay, danke.
Es weitere Anmerkungen? Nehme ich das erstmal dem Grunde nach als Zustimmung mit? Mit der Randnotiz der Ernüchterung, dass offen bleibt, was es denn dann ist im Einzelfall? Wenn sonst keine weiteren Anmerkungen bestehen, dann würde ich erstmal zurückgeben an dich, Jan, zur nächsten vorläufigen Agendaentscheidung.
Ja, dann übernehme ich gern und wir kommen zur Agendaentscheidung, die Anwendung von IS-1 betrifft. Das Stichwort ist hier ja Fair Presentation and Compliance with Accounting Standards und es geht, vereinfacht gesagt, um den Konflikt zweier Regelungen oder genauer gesagt einer allgemeinen und einer Spezialnorm in IS-1. Da steht also zunächst mal der Grundsatz IS-1.15, ein Abschluss muss der Fair Presentation entsprechen und die Grundprinzipien aus dem Rahmenkonzept einhalten. So quasi Generalregel. Und dann gibt es eine Spezialregel, die lautet, nämlich in Textziffer 19, man darf von der Anwendung einzelner Vorschriften abweichen, falls die Anwendung irreführend wäre und die Zielsetzung der Abschlüsse nicht gewährleistet wäre. So ungefähr. Und es geht tatsächlich um die ganz abstrakte Frage, ob denn IS-1.19 als die Spezialregelung isoliert betrachtet werden kann oder nicht. Und es gab auch in der Diskussion bzw. Eingabe einen konkreten Fall, nämlich dass ein Unternehmen Verbindlichkeiten in der Bilanz passiviert, obwohl diese Posten streng genommen gar nicht die Ansatzkriterien einer Verbindlichkeit laut Rahmenkonzept erfüllen würden. Aber nach Auffassung des Unternehmens würde halt ein Weglassen dieser Posten oder eine Nichtbilanzierung die Informationen nicht, also keine getreue Darstellung darstellen. Oder andererseits, die Informationen wären eher irritierend. So, das war also die Frage bzw. der Sachverhalt. Und dann gab es, wie immer, schon vorher kurze Erhebung. Und da hat man festgestellt, also diese Fragestellung oder dieser Konflikt, der hier aufgehoben wird, der kommt praktisch gar nicht vor. Und das hat man dann in der Diskussion auch nochmal so bestätigt. Und deswegen war das Ergebnis, das Fazit relativ kurz und bündig. Ja, der Sachverhalt ist kaum verbreitet. Insofern gibt es dieses hier aufgeworfene Problem faktisch gar nicht und deswegen auch kein Bedarf, hier weiter noch tätig zu werden. Und damit wurde die vorläufige Agenda-Entscheidung begründet. Ja, das war es soweit. Und ja, auch hier würde ich natürlich die Frage an euch stellen, habt ihr Meinung dazu, Einspruch, Zustimmung oder Ähnliches? Ja, ich sehe und höre zunächst mal nichts. Das klingt also, als ob niemand etwas dagegen hat oder größere Bauchschmerzen damit. Vielleicht könnte ich noch kurz nachtragen, dass, wie wir ja immer vorher machen, wenn so eine Eingabe bekannt wird, dass wir innerhalb der deutschen Community mal gefragt haben. Und da hat sich herausgestellt, dass solche Sachverhalte praktisch gar nicht vorkommen. Insofern also zumindest mal hierzulande nach der repräsentativen Einschätzung das Thema auch kein großes ist. Ja, dann sehe ich noch so ein bisschen nicken. Dann würde ich sagen, können wir das Thema auch recht schnell abschließen. Und ich halte mal fest, dass es hier also keine Probleme, keine Einsprüche gibt. Und damit können wir sagen, dass wir die 5 vorläufigen Agendaentscheidungen jetzt insgesamt besprochen haben, also letzte und diese Sitzung zusammengenommen. Ich würde direkt an dich, Ilka, nochmal mit dem Hinweis verweisen. Wir hatten ja aus der vergangenen Sitzung bis soweit schon mal festgestellt, es gab doch ein paar Anmerkungen, so dass wir also prinzipiell erstmal an einer Stellungnahme festhalten wollen. Und du hattest ja auch schon soweit einen Entwurf formuliert. Ja, Ilka, ich übergebe einfach mal an dich wieder zurück.
Sehr gerne. Ich schaue nochmal, dann kann ich gerne direkt einmal die Stellungnahme teilen, die wir entworfen haben. Mal ein Datei hier finden. Hier ist er. Genau. Wir hatten in der vergangenen Sitzung ja bereits festgestellt, dass wir zwei Agenda-Entscheidungen zustimmen. Das war zum einen die erste Agenda-Entscheidung zu IFRS 18 bezüglich des Anwendungsbereichs der Anhangangaben zur Aufgliederung bestimmter betrieblicher Aufwendungen nach Kostenarten. Da stand da in Frage, sind denn diese Angaben dem Grunde nach eben auch versicherungstechnische Aufwendungen mit einzubeziehen oder nicht? Und zum anderen betraf dies die vorläufige Agenda-Entscheidung zur Bestimmung der Hauptgeschäftstätigkeit im Falle einer Holdinggesellschaft, die lediglich Beteiligungen an Tochterunternehmen hält, die vollkonsolidiert sind, aus Sicht dessen Einzelabschlusses, und die Frage, ob eben eine bestimmte Hauptgeschäftstätigkeit bei dieser Holdinggesellschaft vorliegt. Dementsprechend haben wir zunächst mal in der also jetzt in dem Stand der Stellungnahme diesen beiden Agenda-Entscheidungen zugestimmt. Und wir hatten dann noch ausführlichere Anmerkungen zu einer Agenda-Entscheidung, auch zu IFRS 18, und das betraf den Ausweis von Gewinnen und Verlusten aus einem Derivat, was ein Net-Exposure absichert. Und zu dieser vorläufigen Agenda-Entscheidung hatte ich aus der Diskussion mitgenommen, dass wir dieser vorläufigen Agenda-Entscheidung zustimmen und das begrüßen, was das IFRIC hier vorläufig entschieden hat. Ich hatte aber auch vernommen, dass in dem Sachverhalt ging es ja darum, dass ein Net Foreign Currency Exposure abgesichert wird. Und dieses Netto-Risiko ergab sich daher, dass ein Unternehmen ein Derivat eingesetzt hat, das eben die nette Position aus einer Forderung und einer Verbindlichkeit abgesichert hat und eben in dem Sachverhalt konkret den Netto-Verbindlichkeitsüberhang abgesichert hat mit einem Derivat. Und da zur Frage stand, ob hier eben ein unzulässiges Grossing-up vorliegen würde, wenn man dieses Derivat auf so eine nette Position einsetzt, hatte ich vernommen, dass das gegenteilige Ergebnis, was das IFRIC abgelehnt hat, wenig intuitiv und nachvollziehbar erscheinen würde, dass man nämlich dann mit diesem Derivat in Operating landen würde und insoweit auch der Regelungsbereich der diesbezüglichen Regelungen in IFRS 18 Textziffer B74 wäre ein bisschen unklar erscheint, weil das Ergebnis, wenn das eben zur Anwendung kommen würde, eben wenig intuitiv wäre. Und darauf weisen wir in der Stellungnahme hin, dass eben ja in dem konkreten Fall eben ein anderes Ergebnis wenig Sinn machen würde, weil man ansonsten auch gar keinen Derivat, also auf die Nettoposition einsetzen würde, wenn man eben nicht das Nettorisiko steuern wollen würde. Was wir in der Stellungnahme auch nochmal hervorgehoben haben, ist so das Feedback, was wir aus dem Anwenderforum erhalten haben. Nämlich zum einen, dass der Sachverhalt, der hier vom IC beschieden wurde, wieder mal sehr vereinfacht erscheint und die konkreten Praxisfälle in der Praxis durchaus komplexer sind. Und was in der Praxis Probleme bereitet, ist das Zusammenspiel dieser vorläufigen Agenda-Entscheidung mit einer anderen vorläufigen Agenda-Entscheidung, nämlich der Agenda-Entscheidung zum Ausweis von Währungsumrechnungsdifferenzen auf Intercompany-Positionen. Was am Anwenderforum zur Sprache kam, war, dass eben die Risikomanagementstrategien in der Praxis durchaus auch Intercompany-Positionen mit berücksichtigen, und wenn man Derivat einsetzt, was eben auch auf Intercompany-Positionen abzielt, sich in der Praxis eben wechselnde Ausweise ergeben können, je nachdem, ob man gerade eine Nettoverbindlichkeit oder eine Nettoforderung absichert. Und deswegen macht die Agenda-Entscheidung vor allem im Zusammenspiel mit der anderen vorherigen Agenda-Entscheidung durchaus Probleme in der praktischen Umsetzung. Und darauf weisen wir nochmal hin und verweisen im Prinzip auf unseren vorherigen Comment Letter zur vorläufigen Agendaentscheidung zum Ausweis von Währungsumrechnungsdifferenzen auf Intercompany Loans. Ja, da direkt meine Frage in die Runde. Gibt es Anmerkungen, Änderungswünsche, Ergänzungswünsche zu unserem Stellungnahmeentwurf hierzu? Erstmal keine Hand, keine Wortmeldung. Stellungnahmefrist endet, meine ich, am 6. Februar. Das heißt, wir haben noch knapp 2,5 Wochen Zeit und würden den Stellungnahmeentwurf natürlich um die Ergebnisse der heutigen Diskussion ergänzen und dann gerne auch nochmal im Umlaufverfahren zur Verfügung stellen. Dann kann jeder auch nochmal in Ruhe drauf gucken. Aber da es keine Anmerkungen bis hier und jetzt gibt, würde ich vorschlagen, Jan, wir machen weiter im Text.
Ja, na klar. Wir machen es mal ganz einfach. Ich komme kurz nochmal auf die zwei endgültigen Agenda-Entscheidungen zu sprechen, auch wenn ich, wie ich eingangs sagte, da keine größeren Dinge mehr sehe. Also wir haben ja zwei Agenda-Entscheidungen, die beide IFRS 9 betreffen. Einmal die Behandlung oder eventuelle Abspaltung einer eingebetteten Prepayment Option und zum anderen die Bestimmung und Bilanzierung von Transaktionskosten, die im Vorfeld des Ansatzes eines Finanzinstruments entstehen. Und als wir die vorläufige Entscheidung diskutiert haben, gab es ja in dieser Runde überhaupt keine Bedenken. Also die Erklärung, Diskussion des IFRIC schien plausibel. Und das war auch das Feedback der Gesamtheit insgesamt zur vorläufigen Entscheidung. Und dementsprechend hat das IFRIC dann auch in der nochmaligen Diskussion keine neuen Erkenntnisse, keine neuen Argumente aufgebracht und deswegen beide vorläufigen Entscheidungen bestätigt. Und da es ja hier in diesem Kreis schon Zustimmung gab, auch anderweitig sehe ich jetzt auch hier keinen Grund, dass man sich dazu nochmal äußern müsste. Insofern kurz und bündig und deswegen auch hier nochmal kurz die Bestätigung, ob jemand anderer Meinung ist. Nein, ich sehe auch ausdrückliches Kopfschütteln, das ist gut. Dann haben wir auch dazu Bestätigung. Und ja, damit haben wir dann den Block aller vorläufigen endgültigen Entscheidungen vorgestellt und besprochen. Und dann haben wir doch noch mal einen schönen Abschnitt an Zeit übrig, um das Thema, Ilka, was dich ja auch seit langer Zeit beschäftigt und weshalb ich auch gern an dich zurückgebe, noch besprochen werden soll, nämlich die wiederholten oder ich sag mal finalen Beschlüsse zu dem umfassenden Paket von Agenda-Entscheidung-Updates.
Gerne. Und ich versuche an der Stelle auch nochmal meinen Bildschirm zu teilen und teile mal eine Folie zur Übersicht über die Updates der vorläufigen Agenda-Entscheidungen, einen Überblick über die Agenda-Entscheidungen, wie sie betroffen waren. Das IFRIC hatte ja vom ISB die Aufgabe erhalten, sich mit den vorläufigen Agenda-Entscheidungen oder den vorherigen finalen Agenda-Entscheidungen zu IAS 1 zu befassen und vom ISB den Auftrag erhalten, diese zu aktualisieren, sie unter IFRS 18 auch weiter zu erhalten. Das IFRIC ist dem nachgekommen und hat eine ganze Reihe von vormaligen Agenda-Entscheidungen, die Bezug nehmen auf IAS 1, aktualisiert. und im Rahmen ja seines Prozesses, wie man durch die vorherigen Agenda-Entscheidungen durchgegangen ist, 10 Einzelentscheidungen identifiziert, wo man festgestellt hat, hier reicht nicht nur eine reine Aktualisierung des Verweises, sondern hier sollten wir nochmal separat zu konsultieren, da sich die Norm nicht nur 1:1 verschoben hat in IFRS 18, sondern auch im Kontext anders eingebettet wurde und eben nicht eine 1:1 Übernahme und damit eine stumpfe Aktualisierung der Textziffer möglich war. Und das waren halt im Kern diese 10 Agenda-Entscheidungen, die jetzt hier aufgelistet sind auf der Folie. Die hatte man aktualisiert mit einem relativ minimalistischen Ansatz. Man wollte diese Agenda-Entscheidung nicht komplett neu erörtern, sondern hat es versucht, minimalistisch so umzusetzen, dass man die Referenzen auf IFRS 18 aktualisiert hat und damit den Anwender auf die neuen Vorschriften in IFRS 18 dazu gestoßen hat. Das hatte man auch konsultiert. Die Stellungnahmen hat man nunmehr ausgewertet und sich zu diesen 10 Agenda-Entscheidungen dann final entschieden, wie jetzt hier auf der Folie dargestellt ist. Und im Ergebnis kam das EFSC dann zu folgendem Ergebnis. Man hat 6 dieser aktualisierten Agenda-Entscheidungen finalisiert, mit kleinen Wording-Anpassungen unter anderem. Dann hat man sich dazu entschlossen, 2 Agenda-Entscheidungen zurückzuziehen. Das betrifft zum einen die Agenda-Entscheidung zum Supply Chain Financing Arrangements und zum anderen die Agenda-Entscheidung zum Ausweis von negativen Zinsen unter IAS 39. Warum hat man das gemacht? Man kam bei beiden Agenda-Entscheidungen zu dem Ergebnis, dass man mit heutiger Kenntnis und unter Anwendung von IFRS 18 vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen würde. Aber auf jeden Fall hat man in IFRS 18 deutlich umfangreichere Vorschriften, die sich jetzt nicht so einfach wie originär gedacht hier einpassen lassen. Und deswegen hat man sich insgesamt dann dazu entschlossen, diese Agenda-Entscheidungen zurückzuziehen. Und zum Dritten, das hier mit Re-Exposure angedeutet, das betrifft die beiden vormaligen Agenda-Entscheidungen zum Ausweis von Steuern, die keine Ertragssteuern sind. Hier hat man sich für ein Re-Exposure entschieden, aus dem Grunde, dass man jetzt festgestellt hat, dass man mit der vorläufigen Agenda-Entscheidung, wie man sie jetzt auch zu der grundsätzlichen Frage des Ausweises von Steuern, die keine Ertragssteuern im Sinne von IAS 12 sind, eine andere Begründung gewählt hat. Und hier hat man sich jetzt dazu entschlossen, man möchte bei diesen 3 Agenda-Entscheidungen, die sich im Kern mit der gleichen Fragestellung beschäftigen, nämlich des Ausweises von Steuern, die keine Ertragssteuern sind, den identischen Wortlaut in der Begründung haben möchte, um eben nicht mit abweichenden Wortlauten zusätzlich irgendwie zu Verwirrung beizutragen und da wieder weiteren Interpretationsspielraum reinzubringen, den man nicht intendiert. Und deswegen hat man den Wortlaut dieser Agenda-Entscheidung nochmal angepasst und diese dann auch nochmal konsequenterweise mit einem Re-Exposure, also nochmal neu zur Konsultation gestellt. Und soweit ich es richtig gesehen habe, man verweist jetzt in diesen beiden betreffenden Agenda-Entscheidungen, die jetzt hier aufgelistet sind, dann auch auf die neue vorläufige Agenda-Entscheidung, um eben einheitliches Wording für vergleichbare oder identische Fragestellungen zu haben. Ja, das als Überblick. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen, Hinweise? So bei den beiden betroffenen Agenda-Entscheidungen zu den Steuern, die keine Ertragssteuern sind, könnten wir uns auch nochmal äußern. Die übrigen aktualisierten Agenda-Entscheidungen gehen so zum ISB, der jetzt in der Sitzung Ende Januar diese finalen Agenda-Entscheidungen des IFRIC bestätigen soll. Jetzt erstmal keine Widersprüche oder Eingaben. Ja, dann, Jan, bleibt mir eigentlich uns nur noch zusammenzufassen, wie wir weiter vorgehen.
Ja, also sehe ich genauso wie du. Es ist letztlich ganz einfach. Du hast ja schon einen schönen Stellungnahmeentwurf fertiggestellt. Und wie du auch eben gesagt hast, wir ergänzen dann einfach, dass es zu den zwei, die wir heute zum ersten Mal besprochen haben, keine Einschränkung gibt, also dass wir denen praktisch zustimmen. Und dann haben wir die Chance, dass wir den Stellungnahmeentwurf so, wie er ist. Und der längere Text zu der einen Agendaentscheidung ist ja jetzt nach der heutigen Diskussion jetzt nicht unbedingt anzupassen, dass wir den einfach nochmal im Umlauf abstimmen. Und dann können wir wahrscheinlich sogar etwas vorzeitig die Stellungnahme auch absenden. Ja, das war's meiner Meinung nach.
Ja, wunderbar. Jetzt stelle ich fest, dass wir heute sehr effizient durchgekommen sind. Hatten uns ja einen relativ großen Puffer noch für die EC-Befassung gelassen. Und mal umso besser für alle Beteiligten, wenn wir ihn nicht brauchen. Jan, wir machen das genauso, wie du es vorgeschlagen hast. Dann schicken wir den Entwurf nochmal im Umlauf rum und dann haben wir das ja locker in der Kommentierungsfrist dann drin. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir damit. Ihr habt ja sonst weiter nichts mehr. Dann sind wir damit für heute auch am Ende unserer relativ kurzen Neujahrs.